In dieser Episode lernst du drei Gewohnheiten kennen, die in keiner Beziehung von dir fehlen sollten. Diese Gewohnheiten bringen mehr Harmonie, mehr Offenheit und mehr Tiefe in dein Leben. Viel Spaß. I fall in love too easily. I fall in love too fast. I fall in love too terribly hard. For love to ever last.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Raw Relations, dein unzensierter Podcast für tiefgründige und erfüllende Beziehungen. Wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute geht es um extrem spannende Themen. Und zwar werden wir über drei gesunde Gewohnheiten sprechen, die in keiner Beziehung fehlen dürfen. Und ich würde sagen, Theo, wollen wir gleich mal starten?
Vorab würde ich nochmal sagen, wir haben uns bewusst für diese drei Gewohnheiten entschieden, ausgehend aus unserer Erfahrung, weil die Gewohnheiten unserer Meinung nach einen Riesenunterschied in unserer Beziehung gemacht haben, hinsichtlich der Harmonie, wie wir miteinander umgehen, wie natürlich auch unser Leben verläuft, also im Alltag natürlich. Und wir sind der festen Überzeugung, dass diese drei Gewohnheiten extrem einfach umzusetzen sind, aber auch einen riesen Impact machen auf dich, also auf dein persönliches Leben und natürlich auf das Zusammenleben deiner Menschen. Es geht nicht mal unbedingt um Liebesbeziehungen, sondern das kannst du auch auf deine Familie direkt beziehen oder Freundschaften theoretisch auch.
Und ich wollte gleich nochmal kurz erwähnen, weil du das nur kurz aufgegriffen hast. Es hat zwar unsere Beziehung auch vertieft und das Gleichgewicht geschaffen und diese Harmonie auch reingebracht, aber zusätzlich ist ein Riesenpunkt dieser Gewohnheiten auch, dass es dein eigenes Wohlbefinden so stark verbessern kann, wenn du mit deinem Partner sozusagen diese Gewohnheiten auch übst oder, ja, wie kann man das sagen,
kultivierst, einbringst
in deinen Alltag, weil es ist wie sozusagen auch eine Stütze vom Partner und ja, die hilft dir auch. Man sagt ja auch immer, der Partner ist dieser Fels in der Brandung und ich finde, diese Gewohnheiten treffen es dann auch immer ganz gut.
Ziel der Gewohnheiten ist, dass man dadurch auch seine authentischste Version wird. Und ich finde, wenn du diese Gewohnheiten umsetzt, wirst du merken, dass dein Partner dir auch dabei hilft, deine authentischste Version zu werden. Und ich glaube, das ist ein Gefühl, das wünscht sich jeder in der Beziehung, wenn man das Gefühl hat, dass der Partner einen unterstützt, dass er einen aufrecht hält oder, keine Ahnung, wie man es sagen soll, aufrecht hält ist vielleicht jetzt nicht das passende Wort dazu, aber...
Ja, aber das Authentische hast du auf jeden Fall genau. Sehr gut erklärt, ja.
Genau, und ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt mit der ersten Gewohnheit. Und die erste Gewohnheit ist?
Toxische Gewohnheiten unterbrechen. Und was meinen wir damit?
Klingt natürlich jetzt wie ein Wortspiel. Die erste Gewohnheit ist toxische Gewohnheiten unterbrechen. Aber damit meinen wir, dass man es sich auch zur Gewohnheit macht in der Beziehung, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, für die Dinge, die nicht dienlich sind in der Beziehung, vor allem die Dinge, die sonst unterbewusst stattfinden. Und das sind die auch in gewisser Weise die meisten toxischen Beziehungen. Und ich glaube, wir geben einfach mal direkt ein Beispiel auch aus unserem Alltag, oder? Was wir damit meinen mit toxischen Beziehungen, die wir unterbrochen haben und wo wir uns auch
toxische
sicher sind.
Gewohnheiten.
Was habe ich gesagt? Toxische Beziehungen? Nee, wir haben nicht so viele toxische Beziehungen. Ich meine damit toxische Gewohnheiten, genau, die wir unterbunden haben und wo wir auch der Meinung sind, dass sich 100% viele Menschen da selber wiederfinden. Mhm. Welche fallen dir da ein, die wir unterbrochen haben?
Also einmal auf jeden Fall dieses stundenlang am Handy sein oder ständig ins Rabbit Hole sozusagen reinspringen von Instagram oder sonst oder anderen Plattformen. Dann auch zum Beispiel ständig jeden Abend Netflix-Serien schauen, jeden Abend irgendwelche Filme schauen oder auch so zum Beispiel so den ganzen Tag, am Wochenende nur Serien schauen, nichts Konstruktives aus unserer Zeit kreieren oder machen.
Vor allem der gemeinsamen Zeit, das ist ja auch das Entscheidende, weil das ist vielleicht noch erwähnenswert, soll nicht ins Wort fallen. Und zwar meinen wir mit der Gewohnheit, toxische Gewohnheiten unterbrechen, die toxischen Gewohnheiten, die zum Vorschein kommen, wenn ihr zusammen seid. Weil man kreiert ja so einen Raum gemeinsam, weißt du, so eine Identität ja auch in gewisser Weise, wenn man zusammen ist mit einem Menschen, nicht mehr jetzt auf ein Paar bezogen. Und dann macht man ja auch Dinge, wo man das Gefühl hat, hey, das ist voll unser Ding, das zeichnet uns dann aus.
Und ich glaube, das ist so, ich glaube, es ist stark von der heutigen Zeit gezeichnet, dass viele Paare ja, viel Netflix einfach nur noch schauen, dass das das Hobby
Nee,
geworden
voll.
ist und dass sie zwar nebeneinander sind, aber gar nicht mehr wirklich das Leben gemeinsam kreieren, sondern ja, schauen einfach nur in irgendein eckiges Ding rein und schauen, was andere Menschen dafür ja, Filme oder Serien kreiert haben. Und niemand sagt irgendwas gegen Filme oder Serien mal, aber so dieses, ich meine, ich wette, ihr kennt Leute aus eurem Umfeld oder vielleicht fühlt ihr euch auch gerade selber ertappt. Das ist okay. Das ist der erste Schritt zur Veränderung. Jeder kennt diese Menschen, die ständig nur Filme und Serien schauen in ihrer Freizeit. Und irgendwo kann ich es vielleicht verstehen, wenn du erschöpft bist von deinem Leben, von deiner Arbeit, von was anderem. Und das ist so das Einzige, was dich irgendwie noch entspannt. Oder wenn du irgendwie einfach nur abschalten willst und Spaß haben willst, gehst du dann nach Hause und schaust dann Serien oder Filme.
Aber das Paradoxe ist ja, man verbringt zwar Zeit miteinander, im Regelfall 90 Minuten dauert so ein Film oder 120, aber wie viel Zeit teilt man da wirklich gemeinsam, verbringt man gemeinsam? Weil am Ende des Tages schaut man auf den Bildschirm und die Konversation, die man führen würde, wenn man sich miteinander beschäftigt, die geht dann eigentlich voll verloren. Und das war auch für uns so ein Switch, dass wir gerafft haben, hey, wir schauen zwar einen Film gemeinsam, aber das ist keine produktive Zeit, die wir gemeinsam verbracht haben.
Ja, und auch vor allem so unsere individuelle Energie, die da hineinfließt, die fließt überhaupt gar nicht. So also auch diese konstruktive Energie, die wir gemeinsam kreieren, das gibt es einfach nicht. Dieser kreative Fluss. Und ich möchte auf jeden Fall noch auf ein paar Gewohnheiten eingehen. Vielleicht jetzt, ich weiß gerade nicht, eine fällt mir auf jeden Fall noch ein, so sagen wir mal.
Also du meinst eine toxische Gewohnheit, die wir unterbrechen.
Genau, toxische Gewohnheiten, die wir unterbrechen, sind Suchtmittel. Ich glaube, viele Paare sind sozusagen, unterstützen sich schon fast dabei, wenn es um Alkohol geht. So Alkohol nach der Arbeit, hey, komm, lass mal ein Bier trinken. Ja, chillig, jetzt. Ich freue mich sozusagen, dass mein Partner mich gefragt hat, weil eigentlich habe ich auch Bock, aber irgendwo, ja, ist so jeden Tag was trinken vielleicht nicht unbedingt der beste Weg für Entspannung. Und hier ist auch wieder der Mittelweg wichtig. Ich meine, es geht jetzt nicht darum, dass ich sage, hey, ihr dürft keinen Alkohol mehr trinken oder das ist komplett schlecht, Alkohol zu trinken zusammen, sondern eher so diese Gewohnheit, dass viele Menschen, glaube ich, oder Paare diese Gewohnheit integriert haben oder kreiert haben, dass sie jeden Abend gemeinsam nach der Arbeit oder so ein Glas Wein zusammen trinken
Irgendwas
oder
rauchen.
genau, oder halt ein Bier oder sonst was so.
Und ich glaube, der entscheidende Punkt, was mir da eingefallen ist gerade, warum entstehen solche Gewohnheiten, in Anführungsstrichen toxische Gewohnheiten, bei Paaren dann eher, weil man oft sich die Erlaubnis selber nicht gibt, weißt du, weil man will ja auch vor dem Partner stark das, dastehen, also das, so das kommt bei mir stark rüber, wenn ich das für mich so reflektiere, beispielsweise, wenn ich eine Pizza oder so essen will, weißt du, und wir sind in diesem Film so, hey, das ist jetzt nicht das beste Essen, sage ich mal. Aber wenn du dann am Start bist, so, ey, ich habe auch Bock auf eine Pizza, dann ist es was anderes, weißt du, weil dann machen wir das als Paar und so. Und ich glaube, an der Stelle ist das auch so ein Signal für diese toxischen Gewohnheiten. Das sind Gewohnheiten oft, wo du dir selber vielleicht nicht die Erlaubnis gibst, aber ihr euch in der Zweisamkeit, ihr gemeinsam euch die Erlaubnis gibt und das gibt euch auch dieses Gefühl von, das ist unser Ding, das schweißt uns zusammen, aber ihr hinterfragt nicht, ist es wirklich eine dienliche Gewohnheit, weißt du? So, weil wenn man sich dahingehend triggert oder sensibilisiert für toxische Gewohnheiten, dann will man ja auch nicht, dass der Partner einen so sieht, weißt du? Wenn wir wissen, hey, Handykonsum im Übermaß ist schlecht, dann fühle ich mich auch irgendwo ertappt, wenn du mich dabei erwischst, weißt du? Aber umgekehrt, wenn wir uns darauf einigen, hey, so, wir chillen jetzt beide einfach mal am Handy für 2 Stunden, so, ist es was anderes, weil ich mir dann die Erlaubnis quasi gebe, weil du es auch machst, weißt du, was ich meine?
Voll, und das ist auch ein richtig, richtig guter Punkt, voll gut erklärt. Auch mit dem Essen.
Ja.
Ich glaube, das machen so viele Paare. Ich meine, wir hatten das auch eine Zeit lang,
Safe.
dass wir so richtig übermäßig viel Stunk gegessen haben und ständig irgendwie oder auch so in so Ja, diese ungesunden Gewohnheiten, einfach so viel Volumen, wenig Kalorien, aber viel Volumen oder keine Ahnung. So, ich meine, ist ja auch wurscht, in welcher Art und Weise das jetzt ausgelebt wird, aber ich glaube, so der Punkt ist, dass ich glaube, es gibt so viele toxische Gewohnheiten und ich glaube, es können viele Dinge zu toxischen Gewohnheiten werden. So, ich könnte mir auch vorstellen, so Sex, unbewusster Sex,
Voll.
nur dass der Mann oder die Frau jetzt schnell kommt, schnell, schnell und dann, dass man sich so entspannen kann. So, das sind. Ja, das sind alles so Themen, da muss man, glaube ich, auch mal selber in seiner Beziehung reflektieren. Wo sind diese toxischen Gewohnheiten bei uns? Und vielleicht sind es auch Dinge, die euch schon lange bewusst sind, aber so, man spricht nicht darüber. Und vielleicht hat man auch irgendwo Angst, das zu verändern, weil ein Teil hängt natürlich daran, weil das sind ja auch irgendwo Suchtmittel.
Oder man identifiziert sich auch mit dieser Gewohnheit, weil man sie zusammen macht. Und was wir mit der ersten Gewohnheit, toxische Gewohnheiten unterbrechen, meinen, ist schlussendlich das Bewusstsein zu schaffen für Dinge, die einem nicht dienlich sind, weil bei uns war das oberste Ziel natürlich Wachstum. Und wenn man sich committet, gegenseitig in der Beziehung zu wachsen, seinen Partner zum Growth inspirieren, seinen Partner dazu verhelfen, dass er die beste Version seiner selbst wird, dann sind solche toxischen Gewohnheiten eine Blockade, die hemmen einem ein Wachstum. Und dann sieht man diese Dinge nur noch als ein, ja, so ein, wie soll man das sagen, ein Mittel, was einem daran hindert, wie eine Red Flag so in gewisser Weise. Man sieht seinen Partner, wie er am Handy ist und dann denkst du, hey, wollen wir nicht mal lieber was Sinnvolles oder so machen, weil man auf dieses Ziel hinblickt, hey, gemeinsames Wachstum. So war das bei uns zumindest, warum wir es uns zur Gewohnheit gemacht haben, unsere toxischen Gewohnheiten gegenseitig zu unterbrechen und uns dabei zu unterstützen.
Und oft ist es so, dass wenn man alleine diese Gewohnheit macht, ist man so in diesem Film, man unterbricht sich nicht gerne. Aber wenn dann von außen noch dein Partner kommt, und ich meine, man muss dann immer beachten, weil oft ist der eine, der dann getriggert wird sozusagen, der dann darauf hingewiesen wird, vielleicht irgendwo ein bisschen verletzt, aber so, dass man sich immer wieder daran erinnert, der Partner möchte auch das Beste für einen. Und ich finde, das ist halt so dieses Riesengeschenk dahinter, wenn man das gemeinsam macht, weil wenn man so selber in diesem Film ist, möchte man sich eher weniger unterbrechen und der Partner ist dann in diesem so Beobachtermodus eher, unterbricht einen und sagt, hey komm, meinst du, es wäre jetzt besser, dass wir gemeinsam was anderes machen oder glaubst du, es ist jetzt wirklich das Beste für dich? Und was ich jetzt noch kurz erwähnen wollte, es gibt ja auch Gewohnheiten, die zum Beispiel der Partner, zum Beispiel ich jetzt in dem Fall, habe irgendeine toxische Gewohnheit und du kennst diese toxische Gewohnheit von mir. Weißt du, und ich mache die immer aus einem unbewussten
Ja, voll.
Modus, wie zum Beispiel immer an diesen so Fidgeten an den Fingern. Und Theo erinnert mich daran und schaut mich an. Und dadurch hat er mir das schon eigentlich fast abtrainiert, indem er mich immer wieder so daran erinnert hat und mir einfach nur mich angeschaut hat, auf meine Finger geschaut hat. So hat er mir dabei geholfen, diese Gewohnheit loszulassen und abzutrainieren und das ist für mich ein Riesengeschenk, weil ich wollte das auch loslassen. Und das ist ja, wie gesagt, so eine Gewohnheit ist ja eigentlich nur ein Habit, was du dir antrainiert hast.
Genau, nur zum Kontext mit Fidgeten meinte Lara so an der Nagelhaut oder so ziehen. Das hat sie richtig oft gemacht, so an der Ampel oder so, wenn sie Auto gefahren ist. Und es war dann rot, die Ampel. Und dann hat sie angefangen, an den Fingern rumzukruspeln und zu ziehen. Und dann wurde ich natürlich dafür sensibilisiert. Und mir ist dann erst richtig oft aufgefallen, so. Und dann habe ich ihr natürlich dabei geholfen, weil ich dafür immer mehr ein Bewusstsein bekommen habe. Und das ist natürlich der Ansporn, gegenseitig ein Bewusstsein dafür zu bekommen, was für toxische Verhaltensweisen, Gewohnheiten in der Beziehung herrschen und erst wenn man die auch erkennt und weiß, kann man dagegen vorgehen.
Gewohnheit Nummer 2.
Offen über die Gefühlswelt sprechen, offen über Gefühle sprechen. Das ist die zweite Gewohnheit und für die habe ich so persönlich einen starken Bezug zu, weil ich kann mich daran erinnern, dass du mich anfangs sehr oft gefragt hast, wie fühlst du dich, wie geht's dir, Theo? Und ich konnte dir anfangs keine Antwort wirklich geben. Ich habe dir zwar immer gesagt, ganz gut, sage ich auch jetzt immer noch oft, aber irgendwann hast du dann so gesagt, hey, ich habe das Gefühl, du antwortest immer das Gleiche, so ohne wirklich so zu reflektieren, was du wirklich fühlst. Und mit diesem Satz habe ich dann erstmal so realisiert,
Oder auch, fühlst du es überhaupt
ja,
richtig?
genau. Mit dem Ersatz habe ich dann erstmal so realisiert, hey, ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, was ich fühle tagtäglich und vor allem, wie ich dir das kommunizieren kann. Und ich glaube, das geht vielen Männern auch so, wenn die es nicht beigebracht bekommen haben, über Gefühle zu reden, weil sie in der Familie sind oder weil sie von einem Vater erzogen wurden, der selber nicht mehr in der Lage ist, wirklich zu reflektieren, hey, wie fühle ich mich gerade und wie kann ich das nach außen hin kommunizieren? Und dann haben Lara und ich das zur Übung gemacht, beziehungsweise Lara hat dann gesagt, hey, ich werde dich ab jetzt jeden Tag fragen, wie du dich fühlst, und du reflektierst es und antwortest mir dann. Und umso öfter ich von Lara gefragt wurde, wie ich mich fühle und das dann auch reflektiert habe, natürlich nicht rational, sondern wirklich in mein Herz gespürt habe, den Innenraum einfach nur mit Bewusstsein beleuchtet habe, konnte ich auch immer mehr eine klarere Antwort geben, was zum einen mir natürlich geholfen hat, um meine emotionale Intelligenz, wenn man es so nennen möchte, zu verbessern, natürlich mehr in Tune mit meinen eigenen Gefühlen zu sein, aber auch, weil ich Lara dadurch dann auch abholen konnte. Und wir haben vor kurzem erst dieses Thema gehabt, dass sie gesagt, hey, ich weiß eigentlich gar nicht, was so oft in dir vorgeht, weil ich zwar von außen sage, hey, mir geht's gut und so, alles easy. Und das mache ich nicht mal aus diesem Zustand von, weil es mir wirklich gut geht, sondern weil ich das nicht hinterfrage, wie es mir wirklich geht. Und wenn man diese Brücke schafft und immer mehr nach außen kommuniziert, wie es einem geht, hat der Partner natürlich auch eine ganz andere Beziehung zu einem, weil er auf einer Gefühlsebene wirklich weiß, was in einem vorgeht. Und ich glaube, dieses Auseinanderleben in Beziehungen passiert, weil man immer mehr so eine Mauer aufbaut und nicht darüber redet, wo man gerade im Leben ist, wie man sich fühlt, was in einem vorgeht. Und dann macht der andere Partner einfach nur Annahmen und irgendwann merkt man, hey, ich habe die ganze Zeit was angenommen, was gar nicht der Fall ist. Du fühlst eigentlich ganz anders und jetzt stehen wir an einem Punkt, wo ich bei A bin und du bei B und wir sind ganz weit voneinander entfernt.
Und was ich auch nochmal zu Gefühlen sagen wollte, es ist oft so, dass wir Gefühle, wir haben zwar bestimmte Labels für bestimmte Gefühle und das ist halt extrem, würde ich sagen, limitiert. Das, was wir, die Worte, die wir für unsere Gefühle haben, ist halt extrem limitiert. Weil wir haben so viele Gefühle, die wir überhaupt gar nicht labeln können. Und da wollte ich nochmal kurz darauf eingehen. Es geht nicht darum, dass du auf einmal alle deine Gefühle beschreiben kannst oder ja, irgendwie Worte dafür finden kannst, sondern es geht vor allem darum, zu erkennen, dass du nicht, keine Ahnung, die paar Gefühle hast, die in deinem Wortschatz existieren, sondern dass diese Palette deiner Gefühle so weit geht, dass es gibt Dinge, die du einfach nicht beschreiben kannst. Aber es geht auch gar nicht darum, dass du alles beschreiben musst und auch deinem Partner, sondern einfach nur dadurch, dass du dich dem öffnest, deiner Gefühlwelt, öffnest du dich auch dieser Palette deiner Emotionen. Und Emotionen bedeutet mehr Lebensenergie. Emotionen bedeutet mehr Lebensfreude. Und ich glaube, das kann extrem helfen, wenn man nur sozusagen ja, sich gegenseitig fragt, wie man fühlt. Und auch wenn man das jetzt nicht alles beschreiben kann, aber nur darüber zu reden, gibt ja deinen eigenen Gefühlen schon den Raum und das Gefühl, dass sie existieren dürfen. Und dadurch öffnest du dich auch für diese Welt.
Das hast du sehr schön gesagt. Und ich kann es auch nur bestätigen, mit der Gewohnheit 2 oder mit der zweiten Gewohnheit, die wir gerade vorgestellt haben, offen über Gefühle zu sprechen, hat sich auch in mir so ein Freiraum kreiert. So ein, wenn man sich das so vorstellt, ist anfangs so eine Wolke einfach da, wenn der Innenwelt, wenn man sich gar nicht mit der Innenwelt richtig beschäftigt hat, oder besser gesagt konkret mit den Gefühlen, ist es, nachdem man darüber redet, ist es wirklich so viel klarer im Inneren. Die in Anführungsstrichen schlechten Emotionen sind zwar immer noch da, aber dadurch, dass man sie erkannt hat oder sie ausgelebt hat, ausgesprochen hat, sind sie nicht mehr so behaftet, sie haben nicht mehr so ein Gewicht, sondern sie sind einfach nur noch da und das ist das schönste Gefühl eigentlich. Und natürlich kann der Partner einen viel besser einschätzen, so. Wenn er weiß, hey, das geht gerade in mir vor, kann ich dementsprechend auch reagieren, dann kann ich dir natürlich auch den Raum geben, diese Emotionen zu spüren.
Und noch ein so extrem wichtiger Punkt, der, das erfüllt mich so sehr, weil ich spüre das, wie viel das bei uns auch macht. Und zwar, indem wir auch offener darüber reden, öffnest du dich deinem Partner und dein Partner bekommt einen tieferen Zugang zu dir und auch andersrum natürlich. Und dadurch, das Magischste überhaupt ist, dass ihr euch gegenseitig mehr fühlt. Ihr sitzt voreinander und ihr könnt wahrnehmen. Ihr schaut euch in die Augen, ihr könnt wahrnehmen, was der andere fühlt. Mhm. Und so diese, ja, wie du gesagt hast, diese emotionale Intelligenz wahrzunehmen, zu fühlen, zu hören, was du wirklich meinst, was du wirklich fühlst. Weil oft ist es so, dass wenn man miteinander spricht, sind Worte so limitiert oder sie kommen bei dem anderen anders an, als was es eigentlich gemeint ist. Aber wenn man auf dieser Gefühlsebene auch verbunden ist, kommt die wahre Intention dahinter auch mit. Und es gibt viel weniger Unklarheiten auch in der Beziehung, in der Kommunikation, weil oft spricht man über Dinge, dann kommt es beim anderen anders an, aber er sagt es gar nicht, wie es angekommen ist. Und er denkt sich, alter Mann, er ist so rude. Aber das war nie so gemeint. Weißt du, und dadurch wird so ein falsches Bild aufrechterhalten, diese Illusion. Und wenn diese Ebene mit dazukommt, ist irgendwo ja eine viel klarere, würde ich sagen, Transparenz ist einfach da. Die Transparenz zum anderen, die Transparenz in der Beziehung. Es ist wirklich das da, was wirklich da ist. Und es wird nicht irgendwas interpretiert, was nicht da ist.
Ja, nee, das hast du sehr gut gesagt. Und ich würde sagen, wir gehen auch direkt zur dritten Gewohnheit.
Richtig streiten lernen. Und wir haben vorhin gerade über all diese Themen gesprochen und da hast du sowas Gutes gesagt. Das musst du jetzt nochmal.
Ich weiß schon gar nicht mehr, was soll ich sagen.
Du hattest das irgendwo gelesen.
Ach so, genau. Ich weiß nicht, ob du es jetzt meinst, aber was ich gesagt hatte, warum wir jetzt auch auf die Gewohnheit gekommen sind, ist, dass die Paare, die lange zusammenbleiben, sind nicht die Paare, die nicht streiten, sondern die Paare, die gelernt haben oder die es etabliert haben, richtig zu streiten. Und da muss ich auch direkt an dieses Wort Framework denken oder so, im Sinne von, es ist unumgänglich zu streiten. Und ich glaube, diese Realisation macht jedes Paar irgendwann mal. Weil ich kann mich daran erinnern, wann unser erster Streit war. Das war, als wir zusammengezogen sind. Und ich weiß, das war irgendwas Banales, aber es war auf jeden Fall der erste Streit. Und dann ist diese Blase natürlich zerplatzt von, okay, wir werden niemals streiten. Weil ich dachte mir so, kurz nachdem wir zusammengekommen sind, ich schwöre dir oder ich wette dir, wir sind nicht dieses Couple, dieses Paar, was streiten wird. So einfach, weil ich bin viel zu bewusst und ich, keine Ahnung. Und dann kam der Streit natürlich. Und
was ist das für ein Ego?
Dann kam natürlich der Streit und es war jetzt nicht so, dass ich erschüttert war oder so, aber natürlich ist irgendein Bild zerfallen oder zerrissen worden, so was ich im Kopf hatte, ein mentales Konstrukt. Und dann kam auch der zweite Streit und der dritte. Und umso öfters man sich dann streitet, merkst du auch, okay, Streit ist unumgänglich. Und vielleicht ist meine Einstellung zu Streit nur das, was Streit ungesund macht. Und zwar, dass ich Streit als was Falsches sehe. Und deswegen halten wir es für sinnvoll, richtig streiten zu lernen, Framework zu kreieren, wo man sich streitet, aber am Ende des Streites auch weiß, es war nur ein Streit, so mehr nicht. Es ändert nichts an unserer Liebe und es ändert nichts an unseren Emotionen zueinander. Und vor allem geht damit auch einher, dass man in den Tag wieder neu oder frisch startet, weil wir haben es uns ja wirklich geschworen, dass wir nie mit schlechten Emotionen einschlafen. Es ist ab und zu natürlich mal passiert, so dass wir mit einem Streit, sag ich mal, eingeschlafen sind.
Ist es.
Jetzt kein extremer Streit, aber dass irgendwas noch im Raum stand, so. Und dann wacht man natürlich auf und das Erste, was war, also hey, man entschuldigt sich und sagt, ich will nicht mit der Energie in den Tag starten. Aber du kannst auf jeden Fall nochmal genauer erläutern, was wir meinen mit richtig zu streiten. Wie wir es zumindest machen. Vielleicht inspiriert es ja auch.
Also, ich würde auf jeden Fall erstmal anfangen. Den ersten Punkt hattest du ja schon so kurz angeschnitten. Und zwar, Streit nicht als etwas Negatives oder Schlechtes zu sehen, sondern wir sehen Streit immer als ein Wachstumspotenzial. Du musst dem nicht aus dem Weg gehen. Weil wenn da Streit ist, dann bedeutet das irgendwo Druck, da ist etwas, was gelöst werden möchte. Und ich glaube, allein dieser Punkt macht schon einen riesen Shift aus, weil die meisten Menschen möchten nicht streiten und sie sehen Streit als etwas Schlechtes und dadurch entsteht doch so viel Druck, dadurch entstehen doch so diese extremen Dramen. Ihr werdet sehen, wenn ihr Streit nicht als etwas Schlechtes seht, werden eure Streitereien ganz automatisch von Streit zu Streit immer weniger geladen. Der zweite Punkt ist, dass wenn dieser Streit kommt und ihr dann in diesen Fight-or-Flight-Modus kommt, also in den so, ich muss jetzt dagegen ankämpfen und es wird richtig hitzig innerlich, dein Ego kommt hoch und du identifizierst dich mit dem und du musst jetzt alles beschützen, was, keine Ahnung, jetzt gerade angegriffen wird, dann versuch mal so bewusst wie möglich diesen Teil zu beobachten. Hör auf, dich damit zu identifizieren, mit diesem, ja, mit diesem angegriffenen Teil. Ich weiß, es ist vielleicht schwierig am Anfang, aber versuch es einfach mal. Von Mal zu Mal wird es auch leichter. Und gib dem Ganzen ein bisschen mehr Raum. Geh nicht in diese Enge rein. Geh nicht in dieses, in diese, ja, irgendwo. Für mich fühlt sich das dann immer an wie so eine Hitze im Brustraum und ich bin da eingeengt. Sondern du kannst dich auch entspannen. Du kannst diese Enge auch von einer höheren Perspektive aus betrachten und dich mit dieser Weite identifizieren in dem Moment. Und lass dieses Gefühl, was da, was hochkommt, einfach hochkommen. Weil viele Menschen, ich zum Beispiel in dem Moment, bin diejenige, die voll auf der, also ich möchte unbedingt diesen Streit klären. Ich möchte streiten eigentlich. Und Theo ist eher der Mensch, er möchte diesem Streit ausweichen. Es könnte natürlich auch sein, dass es bei dir eher so ist, dass es nicht ganz so hitzig ist, sondern du fühlst dich unwohl, du fühlst dich in die Enge gedrängt und du möchtest abhauen. Ich glaube, das ist so ein kleiner Unterschied. Und bei mir ist es immer so dieses, ich bin richtig
konfrontativ
und voll hitzig innerlich. Und ich glaube, bei dir ist immer so dieser mehr in die Enge gedrängte Teil, der auch weggehen möchte. Ich meine, wahrscheinlich kennst du einen von diesen Teilen. Und dass ihr da wirklich bewusst seid und diese Teile beobachtet und trotzdem dieser Konfrontation nicht aus dem Weg geht, sondern versucht wirklich konstruktiv euch darüber zu unterhalten, was gerade bei beiden los ist.
Und um das nochmal weiter auszuführen, was du gesagt hast mit Identifikation, dass du nicht nur diesen Mechanismus, den Verteidigungs- oder Angriffsmechanismus identifizierst, sondern auch, beziehungsweise beobachtest, sondern auch alle Emotionen, die hochkommen, weil der Streit triggert natürlich dann in dem Moment was, der bringt eine Emotion hoch, Wut, was weiß ich, so ein Zynismus, dass man zynisch wird, dass man so ein bisschen giftiger wird, aggressiver, konfrontativ und dass du alles, was hochkommt, einfach nur bewusst beobachtest, statt auf diesen Train drauf zu springen.
Und vor allem auch nicht wegdrängst, nicht wegschaust, sondern dir eingestehst, okay, das ist gerade da. Es bist vielleicht nicht du, aber es ist einfach gerade aktiv. Und es geht auch nicht darum, es zu beurteilen als etwas Schlechtes, sondern es ist einfach nur so, wie es ist. Und der nächste Punkt ist, dass ihr versucht, keine Anschuldigung zu machen. Auch das ist vielleicht am Anfang etwas schwerer, wenn man die Gewohnheit hat, so ja, dieses falsche Streiten sich angewöhnt hat, dann muss man natürlich etwas üben, dass sich das alles ja, nach und nach ein bisschen anpasst, würde ich mal sagen. Das bedeutet, wenn ihr darüber sprecht, was gerade los ist, sagt nicht, du bist das und das oder du hast das und das gemacht, sondern sprecht über eure Gefühle. Sprecht, wie ihr euch fühlt, während diese Dinge passiert sind. Und während der eine redet, soll der andere versuchen, den anderen zu verstehen. Geh nicht in diesen Angriffsmodus, beziehungsweise in den, ja, ich muss jetzt meine Meinung beschützen oder die Meinung vom anderen ist falsch, sondern versuch den anderen wirklich mit offenem Herzen zu verstehen. Und wenn der andere spricht, erstmal natürlich aussprechen lassen. Und wenn dann der andere spricht, dann geht der andere mit auf die andere Seite und versucht das wirklich zu verstehen, was der andere wieder fühlt.
Genau, ich will es gerade nochmal Revue passieren lassen. Also richtig streiten lernen, da war das Erste, das Bewusstsein zu kreieren, dass Streiten nichts Falsches ist. Dadurch öffnet man sich auch für einen gesünderen Streit, in Anführungsstrichen. Im zweiten Schritt dann, dass man nicht reagiert, also reaktiv ist, auf Emotionen, auf Identifikation, auf das Ego drauf jumpt einfach und unbewusst wird, sondern dass man bewusst streitet, im Sinne von sich allem bewusst ist, was gerade hochkommt. Und im dritten Schritt würde ich das Kommunikation nennen, dass man gesund kommuniziert im Streit, keine Anschuldigungen macht, dass man ausreden lässt, dass man
versteht, im Streiten geht es nicht darum, auf einen Nenner zu kommen, sondern beim Streiten geht es darum, den anderen zu verstehen. Es kann beides existieren. Beide Meinungen können existieren, auch wenn die komplett unterschiedlich sind. Das bedeutet gar nichts. Das bedeutet nicht, dass ihr nicht zusammenpasst. Überhaupt nicht.
Genau. Und ja, so streiten wir immer zumindest. Und natürlich gibt es Momente, wo man im Schritt 2, sag ich mal, scheitert und sich zu sehr mit der Emotion identifiziert. Und ich kenne das nur zu gut, dass ich so überzeugt bin. Nee, Mann, es ist einfach so, fuck, diesmal hast du kein Recht, diesmal bist du falsch oder liegst du falsch und ich bin 100% im Recht. Und erst wenn dann diese Hitze vom Streit nachlässt, man wieder ein bisschen klarer denken und sehen kann, merkt es dann, okay, fuck, ich lag doch falsch. Und da ist vielleicht auch der vierte Schritt wichtig, das Ganze auch richtig und gesund zu reflektieren. Weil ich glaube, Reflexion ist richtig wichtig für den Streit, um all das, was hochgekommen ist und eventuell auch geheilt werden durfte, zu integrieren.
Und ich möchte noch mal ganz kurz zurück zu dem, wenn der eine Partner, sagen wir mal, in Schritt 2, in Anführungsstrichen, scheitert, bedeutet das nicht, dass der andere Partner in Schritt 2 ausscheitern muss. Der andere Partner kann kann einfach in dieses Verständnis, in diesen Raum halten, übergehen und sagen, okay, hey, ich sehe es, es ist in Ordnung. Er kann vielleicht gerade heute es nicht in dieser Weite sehen und er ist vielleicht da in Anführungsstrichen gescheitert. Aber ich gebe meinem Partner dafür den Raum. Ich habe das Verständnis dafür, dass er das gerade nicht richtig damit umgehen kann oder es gerade einfach nicht anders geht. Und so, weil ich glaube, das ist auch dann oft auch bei uns passiert, wie wir richtig streiten gelernt haben, nach und nach. Und dann gab es dann Momente, wo wir vielleicht einen Schritt zurückgegangen sind. Und dann warst du voll in diesem emotionalen, du hast dich voll damit identifiziert und ich bin da voll drauf reingesprungen. Dann dachte ich mir, ja gut, wenn du das so machst, dann mache ich das jetzt auch. Und dass man sich da auch unterbricht, hey, eigentlich muss, vielleicht auch wenn ein Partner da ist, muss der andere nicht mitlaufen, weißt du? Genau. Und vielleicht noch ein kurzer Punkt, was sich bei uns dadurch verändert hat, ist, wie gesagt, es ist nicht, dass wir nicht streiten. Ganz im Gegenteil, wir sehen Streitereien, denke ich, immer als ja, ein Riesenwachstumspotenzial. Und wir haben von Mal zu Mal so viel Druck entladen. Ich weiß nicht, das fasziniert mich immer noch. Ich habe auch gemerkt, dass die Streitereien, die ich mit anderen Menschen habe, zum Beispiel mit meiner Familie, meinem Bruder, sind genauso wenig geladen wie früher.
Ja, voll.
Weil wir das mit diesem bewussten Streiten haben wir das entladen, auch in anderen Beziehungen. Und die Erkenntnis ist mir gerade gekommen. Weil ich habe seitdem wir wirklich wirklich bewusst streiten und diesen ganzen Druck entladen haben für uns, haben wir auch alle anderen Beziehungen um uns herum geheilt. Weil ich habe seitdem dieses Dramabeladene nicht mehr. Und ich hatte das früher immer mit meinen Eltern oder meinem Bruder auch.
Ja, 100%.
Voll interessant. Ja, also ich würde jetzt nochmal kurz auf alle drei, würde ich kurz zusammenfassen. Wie ihr gemerkt habt, gab es heute drei praktische Geschenke für euch und ihr musstet nicht zum Ende der Folge warten. Gewohnheit Nummer 1. Toxische Gewohnheiten unterbrechen. Das bedeutet, triggert euch, sagt, hey, bist du vielleicht wieder im Rabbit Hole? Weißt du, also wenn es jetzt um Instagram geht oder am Handy, bist du gerade im Rabbit Hole, bist du bewusst da drin, möchtest du das aus freien Stücken heraus? Oder wenn der eine fragt, komm, lass uns mal ein Glas Wein trinken, dass der andere sagt, hey, weißt du was, vielleicht könnten wir auf einen Spaziergang gehen. Und auch wenn das vielleicht dem anderen ein bisschen vielleicht Angst macht, dass man diese Identität verlieren könnte, traut euch mal was Neues auszuprobieren und bleibt nicht gefangen in diesen Loops, in diesen Gewohnheiten, weil ihr werdet das langweilige Leben immer wieder kreieren, wenn ihr da hängen bleibt. Gewohnheit 2. Offen über die Gefühlswelt sprechen. Ja, fragt euch jeden Tag gegenseitig, wie hast du dich heute gefühlt? Was ging heute in dir vor? Und wenn du keinen Partner hast, kannst du das auch alleine mit dir machen. Und auch das mit den toxischen Gewohnheiten, das kannst du vielleicht auch mit deinen Geschwistern üben oder mit deinen Freunden oder besten Freunden. Dann die Gewohnheit Nummer 3, richtig streiten lernen. Und da geht es auch vor allem nicht mal unbedingt auf Beziehungen bezogen, sondern das kannst du für dich auch integrieren. Auch wenn andere Leute vielleicht nicht richtig streiten, in Anführungsstrichen. Du musst nicht auf den Train von anderen draufspringen. Du kannst diese neue Gewohnheit, diese gesunde Gewohnheit auch für dich selbst integrieren. Und genau, und beobachte vor allem, was diese Gewohnheit, dieses richtig Streiten lernen, wenn du das mit einem Menschen machst, wie sich das auf alle anderen Beziehungen auch auswirken wird.
Und ich finde das Geile ist auch, es nimmt dir die Angst vor dem Streiten weg, weil ein Streit muss ja nicht mal jetzt sein, dass aus dem Nichts existiert oder kreiert wird, sondern ein Streit kann ja auch einfach eine Konfrontation sein. Wenn du, keine Ahnung, du musst der Person XY was sagen, was vielleicht für die Person schmerzhaft ist, aber du hast Angst vor dieser Konfrontation. Ich bin immer so ein Mensch, wenn es so Familien-Issues gibt oder so, da habe ich einfach keinen Bock, meine Familie oder so jetzt damit zu konfrontieren oder Lara, weißt du, wenn man irgendeine unangenehme Sache ansprechen muss, so. Und wenn du diesen Framework hast, gibt es dir irgendwie Confidence, das anzusprechen, weil wenn du weißt, hey, es könnte jetzt eskalieren oder so im Sinne von zu einem Streit führen, dass ich dann weiß, hey, ich kann bewusst bleiben, ich kann es beobachten, ich kann normal kommunizieren, und das nimmt dir die Angst auch vor dem Streit weg.
Und vor allem, was dir auch die Angst vorm Streit nehmen kann, ist, dass hinter jedem Streit ein Riesengeschenk liegt. Und zwar deine Gesundheit, deine mentale Gesundheit, das wird Druck entladen, dir geht es um einiges besser. Und ja, du bist viel mehr in deiner Mitte, auch vor allem dauerhaft, wenn du immer wieder dem nicht aus dem Weg gehst, sondern wirklich bewusst darauf eingehst, wirst du sehen, das wird sich auf alle Bereiche deines Lebens auswirken. Und zwar positiv.
Yes. Und mit diesen Worten beenden wir die heutige Episode. Wir hoffen, du konntest viel von den 3 Gewohnheiten mitnehmen und es würde uns natürlich viel bedeuten, wenn du diese Gewohnheiten auch in dein Leben einfließen lässt, in deine Beziehungen. Und wir freuen uns natürlich auch über ein ehrliches Feedback auf Spotify oder iTunes.
Es würde mich auch sehr interessieren, wie ihr die heutige Folge fandet.
Schreibt uns gerne auf Instagram. Und in diesem Sinne,
eine schöne Woche euch.
Bis dann. I fall in love too easily. I fall in love too fast. I fall in love too terribly hard. For love to ever